Oh ja, schon ein bisschen her, dass ich hier oben stand. Ah, ja, man sieht schon, Thema, muss ich schon gar nicht mehr sagen. Dass ich heute hier stehe, ist tatsächlich lustig. Ein bisschen. Weil wenn es nach mir gehen würde, und da bin ich ehrlich, hatte ich nicht vor, heute hier zu stehen. Weil so eine Predigt, weiß nicht, wer schon mal gepredigt hat, weiß, ist immer ein bisschen eine Herausforderung. Weil, was will Gott sagen? Ist das, was ich sage, biblisch korrekt? Ist es zu einfach, zu oberflächlich oder schon zu schwierig, schon zu viel? Es ist immer ein bisschen ein Drama und so eine Vorbereitung dauert auch immer Stunden. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Also für mich ist es eine Herausforderung. Und dass ich heute hier stehe, ist tatsächlich Gott gewesen. Ich weiß noch, ich habe zu ihm gesagt, ich will mich gebrauchen lassen. Ja, das war dann die offene Einladung. Und dann hat es keine 24 Stunden gedauert, dass ich einen Predigttermin hatte. Er hat mich beim Wort genommen. Das Ganze fing vor 4 Wochen, fast ziemlich genau vor 4 Wochen an. Da war ich mit ein paar Jungs oben im Garten in Holywood und wir haben diese Jurte, das Dach abgedeckt und parallel ein Feuer gemacht. Und wir waren viele Leute, das heißt, ich hatte nicht unbedingt was zu tun oder nicht so viel. Und dann stand ich da und habe das Feuer beobachtet. Und dachte mir, so will ich für dich brennen, Gott. So eine Leidenschaft, so eine Sehnsucht will ich nach dir haben. Ich will hell brennen. Das war so dieser Wunsch. Und zwar nicht durch Stroh oder anderes Zeug, sondern durch gescheites Holz, durch eine gute Brennqualität will ich brennen. Ich will kein Feuer sein, das kurz aufflammt, weil ein Wunder passiert ist, weil was Tolles passiert ist, um dann wieder auszugehen. Nein, ich will um seinetwillen brennen. Ich will ein Feuer für ihn sein. Und ich habe so gebetet, lass mich für dich hell brennen. Sei das Feuer in mir. Da ist so ein Wunsch und eine Sehnsucht nach Intimität, Gemeinschaft, Nähe. Die ist immer noch da. Das war nicht nur damals so, das ist auch heute noch so. Und in meinen Gedanken, als ich da stand, war das nicht so schön ausformuliert. Das war ein bisschen mehr wischiwaschi, aber das ist so die Quintessenz. Und das war sehr amüsant, als ich dann hier die Predigt vorbereitet habe, vor allem diese Woche, das in keinster Weise erfüllt. Ich dachte mir, oh Junge, das wird ja heuchlerisch, was ich heute sage. Hab dann die Kurve gekriegt und Buße getan und keine Ahnung, das war dann für mich, das hatte ich wieder so einen Seelenfrieden, dachte mir, okay, passt, alles gut. Aber es war echt herausfordernd. Und als ich dann damals oben am Feuer stand, dachte ich mir, boah, das wäre doch mein Thema, dieses ein brennendes Herz für Gott. Das wäre doch cool. Das müssen die Leute wissen, was es wirklich heißt, für Gott zu brennen. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn ich mal wieder predigen sollte, da war ja so, wird sowieso nichts. Und du das möchtest, dann mach's mir klar. Dann habe ich das so reflektiert, dachte mir, ja, dann werde ich niemals predigen. Dann dachte ich mir, nee, weißt du was, Gott, mach du es möglich. So war das. Am Samstag habe ich das gesagt, mach du es möglich. Und am Sonntagmorgen kommt dann die Ines auf mich zu und fragt mich, wie ich mir das denn eigentlich so dachte mit dem Predigen. Und ob es denn möglich wäre, dass ich im November predigen könnte, dachte ich mir, okay, wie sieht's denn aus? Und da war da so ein paar Lücken, dachte ich mir, oh, okay, ja, da sollte vielleicht doch jemand predigen. Ja, mache ich habe es ja Gott versprochen, okay. Da wurde so ein bisschen meine Hilfsbereitschaft von Gott genutzt. Und dann dachte ich mir so, was predigst? Aber vielleicht könnte ich das Thema nehmen. Und erst beim Reflektieren ist mir das so bewusst geworden und das fand ich cool. Und dachte mir, das möchte ich euch mitteilen, was ein schöner Einstieg in die Predigt ist. Genau. Und wie man jetzt unschwer erkennen kann, Thema ein brennendes Herz für Gott. Und das heißt völlige Leidenschaft für Gott. Sehnsucht, Hingabe, Liebe. Ja, Gott. Es geht um Gott. Und Gott sagt selbst, dass er Menschen sucht, die ihn lieben. Jetzt müssen wir weiterklicken. Technik. Super, perfekt, danke. Ihr könnt es lesen. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Und dann die Parallele im Neuen Testament. Jesus antwortete, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Das ist das erste und wichtigste Gebot. das klingt jetzt schon ziemlich fordernd, oder? Und auch ein ziemlicher Anspruch. Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich das hier in Perfektion beherrsche. Ich scheitere eher dran, und zwar öfters, als ich möchte. Und ich werde auch in dieser Hinsicht, Gott zu lieben, immer wieder angefochten. Also ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, aber das ist eine Herausforderung. Aber ich will mich auf den Weg machen und tatsächlich mich danach ausrichten, danach streben. Und ich bin froh, auch wenn ich versage, dass Gottes Gnade mir vergibt und mich befähigt, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben. Doch dieser brennenden Leidenschaft, dieser Liebe zu Gott, steht was im Weg. Denn die Frage ist, was lieben wir? Die Frage ist, was lieb ich, was liebst du? Denn oft liebe ich nicht Gott. Und vor allem, wenn ich erschöpft bin, und das kann oft vorkommen, also wenn man in der Gemeinde ist oder bei den Pfadis, dann hat man viel zu tun, kann man sich viel aufheizen, ich spreche aus Erfahrung, dann kann man auch schnell erschöpft sein. Und dann ist es nicht die erste Richtung, ich gehe zu Gott, zumindest nicht so, das fühlt sich manchmal so schwer an. Dann konsumiere ich lieber Fastfood. Das geht schnell, ist da, geht flott. Gott ist da so ein bisschen das Vollkornbrot, ein bisschen schwierig manchmal, macht nicht so schnell satt. Das Fastfood, das schiebt man sich schneller rein, muss man nichts zubereiten. Ne? Und natürlich ist die Frage, wie lange hält die Sättigkeit an? Und wenn es nicht reicht, dann schieben wir halt nach. Gell? Und so geht der Hunger verloren. So habe ich mich halt mit irgendwas gesättigt, aber nicht mit Gott. Und ich möchte mit euch gemeinsam jetzt ein Volk anschauen, das Volk Israel, was sie liebten, was sie lieb haben und wo sie stehen, wo ihr Herz ist. Und dazu gehen wir ein paar Generationen nach Josef, während die Israeliten in Ägypten als Sklaven leben. Wir starten bei der Berufung von Mose und es beginnt damit, dass Mose in der Wüste unterwegs ist und dann sieht er einen brennenden Dornenbusch und geht dorthin und Gott spricht dann zu ihm. Komm nicht näher, sagte Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn die Stelle, wo du stehst, ist ein Ort der Heiligkeit. Dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Doch Jahwe sprach weiter, ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird und habe seine Schreie wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen, in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Es ist das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind bei mir angekommen und ich habe auch gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrückten. Und nun geh, ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Was für ein Auftrag, oder? Und was für eine Verheißung. Was Gott da verspricht, ist unglaublich. Es ist das, was Israel sich gewünscht hat, was sie gebetet haben über Generationen. Und endlich ist es soweit. Endlich kommt jemand, der sie aus dieser Schmach, aus dieser Situation befreien wird, weil Gott ihn sendet. Und nach einer Diskussion und Zweifelrunde mit Gott macht sich Mose dann auch auf den Weg. Er begegnet seinem Bruder Aaron und geht zu den Ältesten des Volkes Israel und berichtet ihnen, was Gott ihm gesagt hat. Verständlicherweise freuten sie sich, wer denn nicht? Und im Anschluss dazu gehen sie zum Pharao und verlangten, dass er sie ziehen lässt, damit sie Gott in der Wüste ein Fest feiern können. Doch der Pharao war alles andere als begeistert. Er veranlasste, dass die Arbeit noch schwerer wird, noch schwerer. Und das Ziel, was Mose und Aaron erreichen wollten, das, was Gott verheißen hat, genau das Gegenteil ist passiert. Und verständlicherweise regt sich dann das Volk Israel auf. Jahwe möge euch bestrafen, sagten sie. Ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten verhasst gemacht. Ihr habt ihnen eine Waffe in die Hand gegeben, mit der sie uns umbringen werden. Doch wir wissen, dass Gott noch lange nicht am Ende war. Durch seine mächtige Hand, durch die ganzen Wunder, die 10 Plagen, hat er sie befreit. Das können wir alles nachlesen im 2. Buch Mose. Noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron zu sich rufen und sagte zu ihnen: Verlasst sofort mein Volk, ihr und die Israeliten, geht und dient Jahwe, wie ihr es wolltet. Nehmt eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, wie ihr es verlangt habt. Geht und segnet auch mich. Die Ägypter drängten das Volk und wollten sie so schnell wie möglich aus dem Land haben. Sonst kommen wir alle noch um, sagten sie. Nun ist es soweit. Nach hin und her geht das Volk Israel aus Ägypten. Gott hält sein Versprechen. Er ist treu, die Verheißung steht und die Gebete werden wahr. Und dann führt Gott das ganze Volk, das Volk Israel, zu diesem Schilfmeer und da stehen sie. Und die Ägypter bereuen mittlerweile, dass sie die Israeliten gehen ließen. Und sie machen sich auf den Weg, um die Israeliten wieder einzufangen. Und dann können wir nachlesen, wie das Volk reagiert, als sie merken, die Ägypter kommen. Als der Pharao sich näherte und die Israeliten sahen, dass die Ägypter sie verfolgten, wurden sie von Angst gepackt und schrien zu Jahwe. Mose warfen sie vor: Es gab wohl keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste geführt hast. Was hast du uns da angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir es dir nicht schon dort gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als hier in der Wüste umzukommen. So etwas oder Ähnliches hört man sehr gerne als Leiter. Wie schnell sich doch die Freude in Klage ändert. Jetzt wünscht sich das Volk Israel wieder zurück nach Ägypten. Doch Gott ist noch nicht am Ende. Er bleibt treu und er rettet sie auch aus dieser Lage. Zwar ist es brenzlig, aber nicht unmöglich. Wir lesen weiter. Die Israeliten aber waren auf dem Trockenen mitten durchs Meer gegangen, während das Wasser wie eine Mauer links und rechts neben ihnen stand. So rettete Jahwe an diesem Tag die Israeliten aus der Gewalt der Ägypter. Israel sah die Ägypter nur noch tot am Strand liegen. Als den Israeliten bewusst wurde, dass Jahwe seine große Macht an den Ägyptern demonstriert hatte, fürchteten sie Jahwe. Sie glaubten an ihn und vertrauten seinen Diener Mose. Und fast das gesamte nächste Kapitel, also 2. Mose 15, ist ein Loblied an Gott. Nun ist die Klage wieder zu einer Riesenfreude geworden. Sie waren gerettet. Sie lobten Gott, es waren Millionen, die dort Gott gelobt haben. Das ist bestimmt eindrücklich gewesen. Von Klage zu Freude, ein Hin und Her. Und nach 3 Tagen wurde das Wasser zum Problem. Und sie klagten Mose an, bis Gott ihnen wieder zu trinken gab. Und dann etwas später wurde das Essen zum Problem, das lesen wir dann. Hier in der Wüste stellt sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten gegen Mose und Aaron. Sie ärgerten sich. Hätte Jahwe uns doch in Ägypten sterben lassen, als wir an Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten. Aber ihr habt uns dort herausgeführt und in die Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Gott schickt Wachteln und Manna. Sie werden von Gott versorgt, ja übernatürlich, Tag für Tag. Die Israeliten ziehen weiter und dann wurde das Wasser zum Problem, erneut. Da machten sie Mose schwere Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte: Was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst. So murrten sie gegen Mose und sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten geführt? Willst du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen lassen? Also ich denke, jetzt wird so langsam klar, um was es geht. Das ist immer ein Hin und ein Her. Die Freude groß, wenn alles gut läuft. Die Klage groß, wenn alles schief läuft. Oder nicht so läuft, wie sie sich das wünschen. Die Israeliten haben sich mega gefreut, als sie die Verheißung von Gott gehört haben. Das verheißene Land, ja, da wollen wir hin. Das ist cool. Sie wollen von Gott das verheißene Land. Doch auf dem Weg dorthin, in unserem Glaubensleben ist es ähnlich, gibt es doch immer wieder Schwierigkeiten und es läuft nicht, wie man sich das geplant hat. Und jedes Mal aufs Neue klagen die Israeliten, jedes Mal aufs Neue klage ich vielleicht. Und sie vergleichen ihre momentane Lage, da wo sie sind, mit dem, wie es in Ägypten war. Und wenn die momentane Lage schlechter ausfällt, dann klagt man und möchte wieder zurück. Und das Ganze geht in einer fast endlosen Spirale weiter, bis Gott sagt, jetzt langt's. Das lesen wir dann. Jahwe sagte zu Mose, ihr brecht jetzt auf. Bring das Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid für ihre Nachkommen versprochen habe. Ich werde einen Engel vor dir her schicken und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter vertreiben. Ihr kommt in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen. Denn ihr seid ein widerspenstiges Volk. Und vielleicht müsste ich euch deshalb unterwegs vernichten. Gott teilt Mose mit, dass er das Volk durchaus ins verheißene Land führen kann, auf das sie ja schon Generationen warten. Ja, er würde sogar einen ausgesuchten Engel vor ihnen herschicken, der alle ihre Feinde vertreiben würde, damit sie dort in Sicherheit wohnen können. Aber er selber, Gott, seine Gegenwart würde nicht mitgehen. Und dann lesen wir weiter. Mose entgegnete, wenn du nicht mitgehst, dann bring uns lieber nicht von hier weg. Und jetzt müssen wir uns eine Sache klar machen. Das von hier, was bedeutet das? Sie waren in der Wüste. Das Leben war hart und es gab keine Annehmlichkeiten. Keine Spur von Fülle und sie erhielten nur das Nötigste. Und selbst das kam nur übernatürlich und war nicht vor Augen. Es gab keine Gärten, keine Bodenschätze, keine Sicherheit in diesem Land, keine Häuser, Flüsse, Weingärten, Äcker oder Obstbäume, von denen sie essen könnten. Kein Einkaufszentrum, keine Freizeitbeschäftigung, keine Unterhaltungsindustrie. Alles rundherum war vertrocknet und karg. Die Gegend war nicht schön und überhaupt nicht anziehend. Doch Mose sagte ganz deutlich, mir ist es wichtiger, in deiner Gegenwart zu sein, auch unter widrigen und unbequemen Umständen, als in einem schönen Land voller Überfluss und deine Gegenwart wäre nicht da. Und das ist eine krasse Aussage. Ich weiß nicht, ob ich das so gesagt hätte. Wenn ich in der Wüste bin, denke ich mir, boah, bin ich froh, dass ich raus bin. Das denke ich schon manchmal bei Hikes. Wenn ich dann so unterwegs bin, denke ich, oh, bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin, weil ich echt am Arsch war. Und Mose sagt, lieber bin ich in der Wüste mit dir, als im verheißenen Land ohne dich. Und das muss man sich bewusst machen. Das finde ich eine krasse Aussage. Und Mose ging es um die Gegenwart Gottes. Er wollte nah bei Gott sein. Und das Volk? Was wollte das Volk? Ja, um was ging es das Volk? Ja, um das verheißene Land. Um die Verheißung Gottes, um den Segen, um das, was Gott versprochen hat. Ihre Sehnsucht war ein schönes Leben. Und Gott, ja, das spielt eher eine Nebenrolle, wenn überhaupt. Es bestand kein wirkliches Interesse an Gott. Doch bei Mose war das ganz anders. Er suchte Gott. Lieber mit Gott irgendwo, selbst da, wo es echt hart ist, wo es wirklich unangenehm ist, als im verheißenen Land ohne dich. Als ein schönes Leben ohne dich. Und ab und zu finde ich mich in beiden wieder. Wahrscheinlich manchmal öfters in Israel als in Mose. Ich strebe nach Mose, aber lebe doch als Israelit manchmal. Vor allem an schlechten Tagen, also vor allem jetzt diese Woche, habe ich mich wieder sehr als Israelit gefühlt und war extrem herausgefordert und dachte mir, ja, ich kann Israel manchmal sehr gut nachvollziehen. So ein schönes Leben, so ein entspanntes Leben, so dass alles läuft, keine Probleme, alles gut. Das wünschen wir uns. Das wünsche ich mir. Aber nicht auf Kosten von Gottes Gegenwart. Und meine Erschöpfung und meine Müdigkeit, das hatte ich vorher schon gesagt, sind manchmal schon da. Und dann bin ich einfach froh, wenn es mal einfach entspannt läuft. Wenn ich jetzt nicht irgendwie kämpfen muss, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Wenn es einfach mal entspannt ist. Und dennoch weiß ich, dass diese Sehnsucht nach Gott, diese innige Gemeinschaft nach Gott so viel kostbarer, größer und wichtiger ist. Und danach strecke ich mich aus. Auch wenn ich tagtäglich kämpfe, tagtäglich immer wieder scheitere und in die Knie gehe, dass ich versage und das passiert. Wir müssen nämlich eine Sache wissen. Gottes Herrlichkeit, er selbst ist so viel besser, so viel herrlicher, so viel schöner, so viel ich finde gar keine Worte, um das auszudrücken, als jede Segnung, die er gibt, als jede Verheißung, die er gibt. Er ist es, den wir suchen sollten. Es gibt nichts Schöneres, als Gott von ganzem Herzen zu suchen und ihn zu finden und in seiner Gegenwart zu leben. Alles andere verblasst. Und die Frage ist manchmal, habe ich diese Sehnsucht? Haben wir diese Sehnsucht? Oft sind doch diese Dinge in unserem Leben, diese Ablenkungen so viel größer, so viel näher, so viel greifbarer. Ich denke, das Fastfood dieser Welt nimmt uns den Hunger. Da greife ich manchmal lieber zu. Lieber bei McDonald's einkehren, als zu Hause ein bisschen aufwendiger zu kochen. Und ich denke, nicht nur bei mir, auch bei uns in der Gemeinde gibt es diese Mose-Leute, diese Israeliten, und manchmal pendeln wir so zwischen beiden, dass wir so ein bisschen wie Israel sind, klagen, weinen und keine Lust mehr haben. Aber diese Sehnsucht sollte sein, wie Mose zu werden und sich dorthin zu bewegen, Schritt für Schritt. Die Frage ist, wo stehen wir? Wo stehe ich? Wo stehst du? Die kann ich nicht für euch beantworten, ich kann sie für mich beantworten, und das ist manchmal sehr ernüchternd. Und die Frage ist, ob wir, du und ich, Freunde dieser Welt sein wollen oder Fremdlinge. Ob wir sagen, okay, ja, das ist schwer, aber lieber bin ich Feind dieser Welt als Freund. Denn in Jakobus 4, Vers 4 heißt es, wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer so ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Und das damalige Ägypten ist die Welt heute. Und die Frage ist, wo lieben wir die Welt mehr als Gott? So wie die Israeliten. Wo wünschen wir uns wieder zurück? Oder wo bleiben wir lieber? Wo bleibe ich lieber? Also bei mir, also das ist mir auf jeden Fall klar, ich liebe es, in der Welt Ruhe zu finden, weil das geht manchmal sofort. Das kommt mir zumindest so vor. Da habe ich den Eindruck, ich kann gleich zur Ruhe kommen. Tatsächlich tue ich es nicht, aber es wird mir vorgegaukelt. Es scheint so viel einfacher. Ja, das Fastfood der Welt spricht mich doch an. Doch ich will meinen Hunger verändern. Ich möchte nicht mehr Sehnsucht nach McDonald's haben oder was auch immer. Ich möchte jetzt nicht McDonald's schlecht reden, aber nicht nach Fastfood, sondern ich will Hunger nach gescheitem Brot haben. So Vollkornbrot. So richtig gutes Vollkornbrot. Jetzt nicht so trockenes Fusel, aber so richtig gutes Vollkornbrot. Denn das macht auf Dauer wirklich gesund und satt. Denn das Fastfood, das ziehen wir uns rein. Und ich weiß nicht, wenn du mal einen Monat bei McDonald's gegessen hast, ja, die Gesundheit leidet, nicht empfehlenswert. Und ich glaube, das ist mit der Welt genauso. Wenn wir uns in der Welt ernähren, dann ist es auf Dauer echt tödlich. Also für unsere Psyche, für alles, vor allem fürs ewige Leben ist es tödlich. Und das möchte ich nicht. Ich will lieber die Gegenwart Gottes suchen. Denn es ist nicht so, dass Gott weit weg ist. Es scheint manchmal so, aber es ist es nicht. Und die Frage ist, was ist es bei euch? Was ist euer Fastfood? Bei mir ist es, in der Welt zur Ruhe zu kommen. Schuldig im Sinne der Anklage, das ist wirklich mein Problem. Wo gönnt ihr euch manchmal lieber Fastfood? Und jetzt stellt man sich vielleicht zu Recht die Frage, okay, es gibt Mose und es gibt Israel. Aber warum? Warum war Mose so viel anders? Also warum hatte er diese Sehnsucht nach Gott und Israel nicht? Und das ist ganz spannend, denn wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Mose Gott begegnet ist. Und ich glaube, diese Begegnung verändert alles. Ich glaube, wenn wir Gott wirklich begegnen, verliert alles in dieser Welt seinen Glanz, seine Schönheit. Dann sehen wir das wahrscheinlich im wahren Licht. Wenn wir Gott, das Licht sehen, sehen wir alles andere kaputt und nichtig, ja, als Schrott. Und ich habe ja schon gesagt, die Gegenwart Gottes scheint so weit weg, ist es aber nicht. Heute, wir in der Endzeit, haben eine Möglichkeit, die es damals nicht gab, und die ist wirklich besonders. Denn du und ich, wir, jeder von uns, ist der Tempel Gottes, wenn wir es zulassen. Das lesen wir. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Von dieser innigen Gemeinschaft mit Gott, von dieser wirklich ständigen Gegenwart, haben die Propheten geträumt, haben Mose, Abraham, all die Menschen in der Bibel geträumt, denn sie mussten immer wieder an Orte gehen, um Gott zu begegnen. Das waren temporäre Phasen. Und wir haben die Möglichkeit, in ständiger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das ist was Wunderbares. Die Apostel haben das gelebt, Paulus vor allem. Das ist krass, was der erlebt hat. Und das ist nichts, was wir heute nicht erleben dürften. Nichts, was damals war und heute weg ist. Doch du und ich, wir sind Experten darin, den Geist Gottes zu betrüben. Das heißt, wir machen Dinge, die nicht cool sind. Wir entweihen Gott. So, dass er nicht mehr so wirklich in uns leben kann. Und er zieht sich zurück. Und es gab Zeiten in Israel, da ist Gott auch mehr und mehr in den Hintergrund geraten, weil ihr Leben, weil sie gelebt haben, als würden sie Gott gar nicht lieben. Sie haben die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes mit Füßen getreten, ignoriert und nicht beachtet. Und ich stelle mir manchmal die Frage, okay, wo trete ich, wo tretest du, wo treten wir die Gnade, die Jesus uns gebracht hat, mit Füßen? Wo sagen wir, ja, die Gnade vergibt mir ja alles. Schön und gut, das stimmt. Aber die Gnade ist mehr als nur ein Deckmantel, in dem ich mich drin hüllen kann und innen drinne fault alles. Nein, die Gnade verändert. Die Gnade will mich von innen heraus erneuern. Und das muss ich zulassen. Schritt für Schritt gehen. Und ist das vielleicht der Grund, dass Gott so weit weg scheint, dass wir das Gefühl haben, wir finden Gott nicht und greifen dann lieber zum Fastfood, zu der Pepsi-Flasche oder was auch immer? Also ich für meinen Teil sage ja. Ich denke, das ist so ein bisschen manchmal mein Problem, dass ich so diese Heiligkeit Gottes nicht vor Augen habe, wer er wirklich ist. Und dass ich nur nach mir schaue, nicht nach ihm. Und jetzt kann man sagen, ja gut, blöd gelaufen, that's life, ja, passt schon. Das Gute ist, wir können was dran ändern. Wir müssen nicht drin stehen bleiben. Wenn wir das wirklich für uns erkannt haben, ich in meinem Leben, und das habe ich, dann können wir einen Weg gehen. Und zwar, das ist so, ja, fast ein veraltetes Wort, zumindest in meinen Ohren, und zwar das Wort Buße, das hört man ja heute nicht mehr so oft. Aber das ist so elementar wichtig. Denn Buße heißt nicht nur, dass ich sage, okay, es tut mir leid, ich habe es falsch gemacht und mach's morgen gleich wieder, sondern das ist so eine Einstellung. Ich will mein Leben verändern. Ich mache wie Paulus eine 180-Grad-Wende. Ich werde nicht mehr zum Christenverfolger, sondern zum Reich Gottesbauer. Ich mache eine 180-Grad-Wende rein. Und das müssen wir nicht aus unserer Kraft tun, sondern diese Sehnsucht nach Gott fördert es. Die Gnade Gottes fördert es. Und das ist ein Geschenk, das wir nur annehmen müssen. Aber das ist wie, wenn ich euch etwas schenke, wenn ihr an Weihnachten was bekommt und ihr es nicht auspackt. Es ist da, Gott gibt es euch mit einem Riesenpaket. Also Kinder würden staunen und die würden sofort auspacken. Und wir stellen schön ins Regal. Oh ja, ziert unser Regal, super. Das ist schade, Leute, das ist schade. Das ist wie meine Weinkaraffe, die ich bis heute nicht benutzt habe. Das machen wir noch. Weil die steht auch nur dumm rum, aber die will genutzt werden. Und so will die Gnade genutzt werden. Und das Schöne ist, Gott gibt uns ein Versprechen. Und das ist wirklich herrlich, wirklich schön. Und das ist super. Jakobus 4, Vers 8. Nähert euch Gott, dann wird er euch auch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Wenn wir auf Gott zukommen, kommt er auf uns zu. Und wenn es so kleine Schritte sind, das heißt nicht, dass wir hier Quantensprünge hinlegen müssen, ne? Oder einen Sprint. Paulus sagt auch, das ist ein Marathon. Wir gehen Schritt für Schritt. Langsam. Und es gibt auch Rückschläge und das ist okay. Wir dürfen nur nicht stehen bleiben oder rückwärts gehen. Tödlich. Nur vorwärts. Und Schritte. Man darf auch mal einen Rückschritt machen, aber wirklich vorwärts gehen. Das ist wichtig. Und das nie alleine, sondern mit Gott. Und dann irgendwann, wenn man mal tatsächlich ein bisschen gelaufen ist, blicke ich zurück und stelle, wow, bin ich weit gelaufen. Und das ist cool. Das ist schön. Und darum geht es, dass wir so Schritte gehen. Kleine Schritte. Denn die Gegenwart Gottes ist wirklich herrlich, wundervoll, schön. Wir können viele Synonyme dafür finden. Und wisst ihr, und das müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen, das Volk Israel hat sich ja immer wieder zurück nach Ägypten gewünscht. Aber sie haben vergessen, wie es scheint, dass sie Sklaven waren und Generationen gebetet haben, dass sie frei werden. Wenn der Schmerz groß ist, das Leid groß ist, es unbequem wird, dann scheint das, was mal war und anstrengend war, irgendwie wieder schön. Die Israeliten haben das vergessen. Und vergessen wir das manchmal auch? Vergesse ich das manchmal auch? Dass die Welt eigentlich nicht schön ist, sondern Gott schön ist und dass wir da uns darauf zubewegen dürfen? Wir müssen uns nochmal eine Sache ganz, ganz groß machen. Zwischen Mose und Israel. Das steht in Hebräer. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er herangewachsen war, sich nicht mehr Sohn der Pharaonentochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Wie Christus setzte er sich der Schande aus und hielt das für einen größeren Wert als die Schätze Ägyptens. Denn er hatte die künftige Belohnung im Blick. Ich habe dann viele Exegesen gelesen, um herauszufinden, was mit dieser Belohnung gemeint war. Ich wollte ja hier nichts Unbiblisches präsentieren. Ich habe dann geguckt, da gab es nicht so wirklich eine coole Antwort drauf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn diese Belohnung? Man dachte mir, eigentlich ist es doch ganz einfach. Die Gegenwart Gottes in Ewigkeit. Dass wir nicht mehr wie vor so einem Spiegel stehen, so ein bisschen ungetrübt wie in den Nebel gehüllt, die Gegenwart Gottes, sondern die volle Gegenwart Gottes, also die volle Dröhnung sozusagen. Ein Zustand wie zur Erschaffung der Welt. In seiner Herrlichkeit zu sein und ihn besser und besser kennenzulernen. Es gibt ja am Thron Gottes Engel, die heilig, heilig, heilig rufen. Seit, ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich tausende Jahre, wenn nicht sogar länger. Dass das nicht einem langweilig wird, ist krass, oder? Und dann fragt man sich, okay, wie kann das sein, dass die, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier 5 Stunden stehen würde und heilig, heilig, heilig reden würde, würde ich, glaube ich, hätte ich einen an der Klatsche. Aber die stehen vor Gott und denen wird jedes Mal aufs Neue wieder was Neues von Gott offenbart, eine neue Facette, denn Gott ist unendlich. Und ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort, als dort zu sein. Ich glaube, die wollen gar nicht woanders hin, diese Engel, als das zu rufen, als bei Gott zu sein. Es gibt den ganzen Himmel, den haben sie wahrscheinlich noch nie wirklich gesehen und sind in diesem Thronsaal Gottes und schreien heilig, heilig, heilig. Und das finde ich krass. Und nochmal zum Schluss, der letzte Vers. Nähert euch Gott, dann wird euch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, du siehst uns, du kennst uns und dafür danke ich dir. Du siehst, wo wir versagen und zwar tagtäglich, wo wir vielleicht auch in Gefahr sind, das so gesetzlich zu machen, dass wir ja versuchen, gut zu sein, dass wir versuchen, aus Gesetzlichkeit heraus gut zu sein. Und ich bitte dich, dass wir das ablehnen können, dass wir nicht religiös werden, sondern dass wir deine Gnade empfangen und aus ihr leben und Schritt für Schritt gehen. Ich bitte dich, dass jeder von uns hier heute und ich auch nochmal ganz neu diese Sehnsucht nach dir haben, danach schreien und uns auf den Weg machen wie Mose und diese Gegenwart erleben dürfen wie Mose, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen und merken, dass es stimmt, dass alles seinen Glanz verliert bei dir. Ich danke dir, dass du uns nicht verwaist zurücklässt. Nein, du hast den Heiligen Geist geschenkt, der hier in uns lebt, in uns leben möchte und mehr zutage treten möchte. Ich bitte dich, dass wir deine Herrlichkeit ehren, dass wir Buße tun, deine Gnade empfangen und uns in dich hineinbewegen. Dann werden wir nämlich ein Wohlgeruch und wir müssen nicht mehr riesige Veranstaltungen auf die Beine stellen, denn wir werden anziehend, weil Verwesung riecht einfach nicht gut. Aber du riechst gut. Und ich bitte dich, dass du uns zu einem Wohlgeruch in Deutschland, in dieser Gesellschaft machst. Ich danke dir, dass du uns hilfst. Amen.